Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Hallo zusammen, jetzt habe ich fast meinen Einsatz verpasst. Wir sind wieder da und zwar das letzte Mal vor der Sommerpause. Wir haben einen mega spannenden Juni hinter uns. Wir sind auf der Bühne gestanden.
Mhm. Mehrmals?
Ja.
Vor der Kamera?
Und vor der Kamera, das ist etwas ganz Neues, eine neue Erfahrung. Sonst sind wir immer hinter einem Mikrofon, jetzt mal vor der Kamera.
Mit dem Lippenstift wieder rausnehmen. Genau. High Heels.
Ja. Ja, aber es hat mega Spass gemacht und irgendwie haben wir so ein bisschen Blut gelegt. Also es sollte weitergehen. So.
Ja, genau. Also wir sind auf einem Kongress gesehen vielleicht.
Ja, genau. Schweizer Kongress haben wir etwas können vorstellen.
Für Gynäkologen, die sind streng.
Genau. Die sind streng. Und strenge Ohren. Und drei Webinare noch.
Genau. Wir haben wirklich positive Feedbacks bekommen. Das ist gut da. Cool. Hey, und wir werden vor allem noch Christoph ganz herzlich danke für seine immer wieder wiederkehrenden Bewertungen, bevor wir hier starten im Podcast.
Er macht uns immer locker.
Genau. Wie auch immer. Aber er hat wirklich, ja, danke viel, viel mal auf diesem Weg mal an dich, Christoph.
Ja, merci, Christoph.
Danke, Christoph.
Ja. Hey, ja. Und apropos Bewertung, ich habe noch etwas mitgebracht. Janine hat noch einen Einsatz, 6.
Ja, es geht noch um einen Fall, oder?
Ah, ja, genau.
Und zwar geht es im heutigen Fall um geschmacklose Momente und aphrodisierende Speisen.
Genau, Priska stellt euch den Fall von Peperoncina vor.
Hey, sehr schön. Und eben, ich finde, eben, wir sollten ein bisschen mehr einfach noch wirklich zu den Sinnen greifen. Ich habe jetzt je hier eine halbe Fige mitgebracht.
Ich lache schon.
Und jetzt würde ich gerne... Es ist eine frische Fige und jetzt würde ich gerne, Janine, dir bitten, die zu essen. Dass ich, und du dann beschreiben, wie das aussieht.
Also ich muss dann auch noch?
Ja, jetzt du musst dann auch noch. Ja.
Du musst einfach anders das sehen.
Ich tue anders als du. Du kannst den Ton abstellen.
Also Janine hat die Latte hochgelegt. Also, jetzt hat sie gehört schmatzen. Sie hat richtig sinnlich reingebissen. Jetzt, Anja, soll ich dir das Besteck geben? Das
hängt nicht weg. Einfach Brüder an sich. Einfach Brüder.
Anja tut sie so auffächern,
genau,
dass sie sieht, mit was sie zu tun hat.
Genau, spreizen.
Ja. Jetzt hat sie weit aufgemacht und hat dann zugebissen. Ja. Und das ist im Fall ein standardisierter Test, das habe ich mal von einem berühmten Drogist erklärt, der einen Pflanzenkurs hat, wenn man herausfinden will, wie sinnlich eine Frau sei, dann soll man eine frische Fige zu essen geben. Und ja, also man kann es dann auch nicht immer in Worte fassen, was es wirklich bedeutet, aber ich habe es jetzt gesehen.
Ja. Schnell und schlürfend.
Ja, genau.
Alles
ja, genau. Ja, das bringt uns zu unserem Fall, gell?
Ja, genau. Erzähl mal von Gina.
Gina ist 38. Sie ist in die Villa Margherita gekommen, weil sie nach einer langwierigen Covid-Infektion mehr Sinnlichkeit in ihr Leben hat wollen bringen. Und zwar war das so, nach der Krankheit hat sie wirklich einen Geschmacksverlust gehabt und zum Teil Geschmacksveränderung, eine sogenannte Anosmie. Also wenn man wirklich nichts schmeckt, an gewissen Tagen hat sie wirklich nichts geschmeckt, an anderen Tagen hat sie nicht einmal das eigene, also das ist, gesagt, das ist wirklich ekelhaft, du weißt, du schmeckst nicht einmal, ob du das Deo hast, Strata zum Beispiel, oder ob du zum Beispiel schweißelst, du weißt nicht genau, was da ist, das Essen wird zu reinen. Funktionelle Tätigkeit. Ihr Chanel 5 Parfum schmeckt plötzlich nach Fäkalien. Also das gibt so eine Veränderung. Und sie hat wie festgestellt, ohne Geruchssinn fehlen ihr auch viele Erinnerungen. Sie hat zum Glück, schon vor ein paar Wochen ist sie mal gekommen, haben wir einen Mikronährstoffmix gegeben, für das möglichst schnell wieder, dass sie wieder auf Touren kommt. Ich sage am Schluss noch, was man genau hat gegeben, Zink, Q10 etc. Und es ist eigentlich alles besser geworden, aber das Interessante daran ist, sie hat wie festgestellt, jeder Duft, den sie dann wieder zurückerobert hat, hat auch mehr Farbe in ihr Leben gebracht. Und sie hat dann gesagt, okay, sie ist in einer langjährigen Beziehung, Sie ist eher so ein gehemmter Typ. Es ist zum Beispiel eine, wenn sie beim Bisseln ist auf dem WC, tut sie immer das Wasser an oder tut laut singen, dass es niemand hört. Und sie merkt langsam, da könnte noch mehr rum sein.
Aber sie geht wenigstens nicht auf eine spezielle andere Toilette als im Hotelzimmer, also in einen anderen Stock geht sie nicht.
Nein.
Da gibt es auch ein paar Kandidaten.
Ja, das geht so. Aber das würde auch zu Gina passen.
Also sie würde sogar
auf einer Reise zum Beispiel, ja, sie würde vielleicht extra, also sie hat vielleicht wegen dem Verstopfung, weil sie einfach nicht im gleichen Zimmer aufs WC gehen will. Ja. Aber Tina sagt, okay, sie will mehr Sinnlichkeit reinbringen, aber sie findet echt all die Tipps, Kamasutra, das ist ihr jetzt exotisch, oder dass man muss zusammen ein Paar-Date vereinbaren, wie sie eigentlich alle empfehlen, die daraus kommen. Das ist ihr irgendwie zu kompliziert. Ihr wäre eigentlich am liebsten, wenn sie einen aphrodisierenden Zaubertrank hätte.
Massage kommt auch nicht in Frage.
Ja, das hat sie probiert. Sie hat ihrem Partner gesagt, du komm, durch Sinnlichkeit oder den Tastsinn, mach mir doch mal eine Massage. Und das ist nicht gut rausgekommen, weil sie ist sich vorgekommen wie so ein Stück Fleisch, das so geschlagen ist. Weil, weißt du, das Plätzchen, das so klopft. Also die Entspannung oder die Sinnlichkeit, die sie sich wie gewünscht hat, das hat er jetzt nicht hergebracht.
Mir verrutscht das Lust.
Ja, und das ist ein schönes Wortspiel. Für die Gina ist grundsätzlich das Essen bisher mehr eine Last gewesen, statt der Lust. Als sie Teenager war oder der junge 20er, war sie eher eine Grenze gewesen zu einer Essstörung, aber sie ist nie richtig ausgebrochen. Also sie hat einfach nie eine gesunde Beziehung, oder was heisst schon gesund, aber sie hat keine Beziehung gehabt zum Essen. Und seit sie einfach gemerkt hat, wenn man wirklich keinen Geruch mehr hat und das Essen nur noch reine Funktion ist, dann hat sie beschlossen, jetzt will sie diesem Thema mehr Gewicht geben.
Also sie hat mit der Covid-Infektion hat sie ja den Geruchssinn verloren. Das ist ja so eine sogenannte Anosmie. Also Totalschaden wie beim Auto. Es gibt ja noch den Teilschaden. Da gibt es ja ein bekanntes Beispiel aus der Literatur, Anja, dein Matura-Buch.
Genau, Könui.
Jean-Baptiste Könui.
Genau. Ja, der hat ja selber keinen Körpergeruch gehabt, keinen Geruch. Und seine Pflegemutter hat ja auch die Anosmie, also eben einen fehlenden Geruchssinn. Darum war sie die Einzige, die ihn hat eben eigentlich nicht können schmücken.
Also eigentlich offenbar die Einzige, die sie erträgt hat, dass jemand, der Grenouille hat ja keinen Körpergeruch gehabt.
Ja.
Das ist offenbar unerträglich.
Genau.
Also jetzt im
Süßkind. Darum hat er ihn ja gesucht.
Ja, genau.
Sehr spannendes Buch.
Gefunden.
Aber es sind doch etwa jede 20. Person ist von so einer Anosmie betroffen. Und im Alter, also je älter man wird, umso mehr hat man so eine Riechstörung, also Geruchssinnsverlust. Da gibt es verschiedene Ursachen. Also das Alter ist sicher, dass die Nerven einfach schlechter versorgt sind und ein bisschen degenerativ sind. Also
in der und weniger Geschmacksknospen.
Genau, die sterben ab. Nein. Und es sind vor allem Viren, die Atemwegsinfekte auslösen, bei Erkältungen oder Nasennebenhöhlenentzündung oder eben Covid-19. Viren können sich in die Nerven einlagern und sie schädigen. Und dann gehen sie eben zu Grund. Die können sich zwar regenerieren, die Allergie haben, die können es auch beim allergischen Schnupper oder Polypen können das auch machen. Es gibt ganz viel Gift und Medis, wie auch so neurologische Erkrankungen wie MS oder Alzheimer. Aber es ist auch in der Gynäkologie bekannte Anosmie, oder?
Also da also ist auch nicht so bekannt, betrifft es jetzt nicht alle Wochen an.
Als Gynäkologin.
Aber man muss hellhörig werden, wenn zum Beispiel ein Mädchen kommt mit verspäteter oder nicht eingesetzter Pubertät und sie ist irgendwie über 16. Das heisst, das habe ich in der Kürze ein Beispiel gehabt und die Patientin hat dann auch gesagt, ja, lustigerweise seit Covid, eben seit es mit dem Geruchssinn auch so auf ist gekommen, das Thema,
ja,
hat sie dann ihrer Mama gesagt, du, hey, also ich rieche, ich schmecke eigentlich gar nichts. Sie hat noch nie dein Parfum geschmeckt, sie hat noch nie deine feine Pizza im Ofen geschmeckt. Und so sind sie eigentlich drauf gekommen. Also die Anosmie zusammen mit der eigentlichen verspäteten oder nicht, oder eben fehlenden Mens deutet darauf hin, dass das eben so ein Kallmann-Syndrom ist. Und das hat eigentlich eine genetisch bedingte Erkrankung.
Also hey, meine Nase ist Kallmann, oder was?
Ja, nein, es ist wirklich...
Nein, es ist nicht mit, dem, mit zwei L, Kall.
Kall, genau. Mhm. Es hat mit der, eigentlich mit der ganzen embryonalen Entwicklung zu tun, dass, dass quasi die Neuronen nicht in die Gegend sind gewandert.
Ah,
und
ja.
der Takt eigentlich, mhm, hat die Pubertät ja indiziert, oder sozusagen dort, wo quasi die Hormone ausgeschüttet werden, da ist eben so eine ähnliche Region wie...
Ah, drum.
Ja. Genau, der Bulbus olfactorius. Willst du dort noch etwas dazu sagen?
Also, sag noch einmal, also, dort fehlt etwas anatomisch, also die Geruchsnerven, aber auch die Sexualhormone, oder wie ist das?
Also eigentlich aber ist quasi die Entwicklung von dem Takt, wo dort von dem
Keimblatt, oder was,
genau,
das ist.
Genau, ja. Die Neuronen sind nicht eben weitergewandert, mhm, und haben nicht den Bulbus gemacht, den Reichkolben. Und genauso wenig ist eben die Region ausgebildet worden, dass es eben quasi die zum Takt kommt, für die Sexualhormone auszuschütten.
Also, der Bulb-
also ganz zentral ist, mhm, eigentlich die Störung. Und,
ah,
ja, und es sind über 25 mögliche Gene. Also das heisst, ja, das ist etwas wirklich, mhm, genetisch. Also,
Also der Bulbus olfactorius, das ist ein interessanter Kolben, wie wir jetzt gehört haben.
Ein Riechkolben,
nicht der Kolben, genau. Und die Anosmie hat mit dem zu tun, bei SARS-CoV-2-Infektionen, dass der eben total geschädigt wird. Und das kann man sich so vorstellen, dass das wie Fledermäuse sind, die in dieser Höhle hängen, in der Nase, und wo quasi wie gekappt werden. Also die Fledermäuse sind die Nerven. Und das ist ja noch interessant, dass das eben, der Bereich ist, hat sehr viel Kraftwerke, also Zellkraftwerke, die Energie herstellen, sogenannte Mitochondrien. Und die kann man auch stärken, zum Beispiel mit Coenzym Q10. Und die Energieproduktion in diesen Kraftwerken, die ist dann eben gestört und geschädigt. Mhm. Der Mensch hat ja etwa 5 Quadratzentimeter so, von denen, also die Region in der oberen Nasenhöhle ist etwa 5 Quadratzentimeter und der Hund hat 100 Quadratzentimeter in seiner Nasenhöhle. Darum können wir nicht Trüffel suchen und der Hund, mhm, schon. Ja. Und es ist eben, wie gesagt, also die Höhle, wo die Nerven sind, ist gerade unmittelbar zum Hirn und somit ist das eine super nahe, unmittelbare Eintrittspforte ins zentrale, mhm, Nervensystem.
Das ist auch einer von den Gründen, warum Gerüche oder Düfte, sage ich jetzt mal, ja, für ein bisschen positiv, so eine unmittelbare Wirkung oft Emotionen haben oder, ja, Kindheitserinnerungen sind sehr häufig an Gerüche gebunden.
Mhm.
Und das ist, ja, das ist ein ganzes, ein weites Feld. Und für China ist das natürlich eine interessante Möglichkeit, über die Nase direkt in das Hirn, die Gedanken aufzugehen, jetzt wo ihre Riechkolben wieder regeneriert ist. Und ich denke, es ist noch ein guter Moment, für mal über die Sinne zu reden. Du hast vorhin, Anja, du hast schon bei den Worten, wir müssen uns im Schweizerdeutschen immer ein bisschen überlegen, mhm, ist es jetzt Schmöcken? Schmöcken wird sowohl für den Geruchssinn, also wie auch für den Geschmackssinn gebraucht.
Im Berndeutsch, ja. Oder, ja, im Schweizerdeutsch, ja, genau. Ja. Also im Hochdeutsch ist es Riechen und Schmecken.
Ja. Mhm. Mhm. Das ist eben nicht das Gleiche. Riechen durch die Nase. Mhm. Und schmecken tust du über die Zunge.
Mhm. Aber du fragst dann immer, riechst du gut?
Ja, das ist dann schon wieder doppelt.
Also wir sagen, schmecke im Maul und schmecke, ja, in der Nase.
Und über das reden wir dann noch näher, wo wir ja dann über das Kochen und über Nahrungsmittel reden, die Lust anregen.
Das sind einfach zwei, ja.
Das sind Fang 2, aber es gibt natürlich noch mehr sichtbare, also das Visuelle, der Sehsinn, das Auge.
Das Auge.
Hören. Tasten, das ist das mit der Massage, wo, oder einfach oder auch Klavier spielen etc. Alles, was man über die Hände oder über die Haut läuft. Ja. Und nachher, das sind echt die 5 klassischen Sinne, die es geschafft haben, die Anatomie-Lehrbücher. Mhm. Wir reden mittlerweile schon bis zu von 7 Sinnen. Teils reden noch vom Gleichgewichtssinn, der, mhm, natürlich auch wichtig ist für die Orientierung in der Umgebung. Und der 7. Sinn ist natürlich auch ganz ein interessanter. Das ist die Intuition, das Bauchfeeling, mhm, das Gut-Feeling, wo häufig auch kommt. Und es gibt sogar Theorien, die von bis zu 380 Sinnen reden. Aber das würde jetzt hier den Rahmen
sprengen. Dort werden die Nerven, ja, aufgespalt. Aber beim, mhm, Schmöcken in der Nase, also beim Riechen, das sind, mhm, ja vor allem flüchtige Stoffe, wie Gas hat jeder Schüler, mhm, also die sich verflüchtigt. Darum heisst es ja olfaktorisch. Und Schmöcken im Mund, auf der Zunge, das sind eben so Geschmacksknospen. Die sind verschieden verteilt auf der Zunge und das ist gustatorisch.
Und wichtig ist, dass man ein Aroma zum Beispiel von einer Himbeere wahrnimmt, ist eben die Kombination von allem wichtig. Also es ist sowohl die Konsistenz auf der, im Mund selber, also es ist nicht eine Haptik, aber es ist wie, einfach die, wie es sich im Mund anfühlt, im Zusammenhang mit den Geschmacksknospen auf der Zunge, die ein Signal ins Hirn geben. Und der Geruch, wenn man es verbeisst, gibt es ja noch einen Geruch, der in die Nase geht. Und alles zusammen wird im Hirn näher quasi wie zusammengesetzt.
Das ist wie ein Mischpult, ja.
Kann man so sagen. Und das gibt dann eben das Aroma. Und wenn nur etwas von dem Ganzen, von dieser Kaskade, wie gestört ist, kann es eben so die Missdüfte oder Gerüche oder etc. geben. Es geratet alles durcheinander.
Ja. Aber es gibt ja süß, sauer, salzig, bitter. Genau,
jetzt wenn wir beim Geschmack sind. Ja. Genau.
Es gibt noch Umami.
Ja, Umami.
Umami, ja. Oder was?
Ja, Umami.
Nein, aber
das ist japanisch, oder?
Meine Tochter das erklärt, eben die Geschmackssinne, süß, sauer, salzig, bitter und eben Umami. Jetzt hat sie gesagt, okay, süß, sauer, salzig, bitter, das kann ich auch einordnen, aber Umami ist es dann, wenn ich sage, Mami, ist das fein.
Und wenn man Anja kennt, weiss man, dass das stimmt, weil Umami ist ja nichts anderes als Aromat, kann man so sagen, oder?
Also, wie kommt, also den Link musst du auch noch machen, aber ich habe mich nicht geehrt gefühlt, weil sie, weil sie das
nicht jeden Tag... Hast du Aromat in der Küche?
Nein, weil sie das jeden Tag würde sagen, Mami, das ist wirklich mega fein und ich koche ja nicht so gerne, wie ihr alle wissen, aber ich habe gedacht, die Jesusbrücke kann sie mitnehmen, das ist gut.
Mami gibt mir das Aromat, weil Mami ist nämlich, also dort, das wird vermittelt, der Geschmack, durch die Aminosäure Glutamat, also Glutaminsäure. Das ist enthalten, die Aminosäuren in den proteinhaltigen Nahrungsmitteln, Fleisch, Fisch, Käse oder auch in den Tomaten. Und in der Industrie,
reife Tomaten.
Ja. Und in der Lebensmittelindustrie, das kennen alle, dort ist das Glutamat als Natrium gebunden, wie das Natriumchlorid beim Salz. Und das ist dann ein Geschmacksverstärker, also es tut Geschmäcker intensivieren.
Also ist das eigentlich ungesund?
Sojasauce.
Ja.
Ja, es gibt, glaube ich, das China-Restaurant-Syndrom, gell, Priska? Was ist das noch genau?
Also es ist schon, also es gibt Leute, die sehr empfindlich auf das reagieren. Also es kann Kopfweh, wie verstopfte Nase etc. sein. Man sagt eben Chinese-Restaurant-Syndrom, weil in der chinesischen Küche sehr viel Umami oder Aromat, könnte man sagen, wie drinnen ist. Die meisten mögen es aber gut verlieren. Das ist wie immer eine Frage von der Menge. Und interessant ist, dass das Glutamat eigentlich den Geschmack von den anderen Geschmäcker, sagen wir, wie verstärkt. Das hat nicht einen eigenen Geschmack. Es würde es am ehesten treffen, wenn man so einen Rindsbouillon hat, der wirklich einen guten, starken Bouillon hat. Das wäre am nächsten beim reinen Umami. Genau. Und interessant finde ich auch, dass es in der menschlichen Muttermilch schon ein bisschen drin hat.
Also kann sie nicht so schädlich sein.
Nein, das wäre
mir wieder bei dem Umami.
Ja.
Stillen. He?
Ja, genau.
Ja. Ja, jetzt geht es ja um Peperoncina. Das tut mir so irgendwie sagen, dass das auch ein bisschen um Schärfe geht. Wie ist es denn mit Scharf?
Scharf ist eben etwas sehr Interessantes, ein bisschen für Masochisten bei den Zuhörern vielleicht, weil der Geschmack wird nicht über irgendwelche Geschmacksknospen oder Riechkolben übermittelt, sondern über Schmerzrezeptoren. Und also scharfe Nahrungsmittel reizen unsere Schmerzendinnen ähnlich wie eine heisse Speise. Und der Grund davon, also das, was die Schärfe ausmacht, ist das Capsaicin. Und unser Hirn meint dann, wo das dort wieder andockt, wir haben uns verbrannt. Also wenn etwas sehr Scharfes ist, ist das Signal, das Hirn nicht tut, ist ein Brand im Mund.
Das ist ein gutes Gefühl in dem Fall.
Ja, ich kann es nicht so ganz
begreifen,
weil
Schärfe.
Ich nicht gerne
Es werden natürlich jetzt alle männlichen Zuhörer etwas über die andere Schärfe wissen, aber es geht jetzt um die Schärfe-Wahrnehmung im Mund. Und dort hat man ja dafür das Gefühl, es ist heiß, ich muss kühlen. Aber es ist eben nicht so, dass also auch kalte Sachen können sich scharf, also heiß anfühlen, hot.
Ja. Im Englischen ist es ja das gleiche Genau. Für scharf und warm. Also
genau.
Dort
du die durch Blutung anregen vor allen Dingen.
Genau. Ja. Und eben die Schmerzrezeptoren. Also das ist wie...
Es gibt ja auch so eine Scoville-Skala, oder? Die gefühlte Schärfe, wie Wie genau. ist die aufgebaut?
Also wenn etwas kein Capsaicin drin hat, mhm. dann hat es einen Schärfegrad auf Scoville-Scale von 0. Mhm. Und das kann bis zu mehreren Millionen gehen.
Wahnsinn.
Und einfach so als Vergleich, Tabasco hat einen Wert von 2500 auf mhm. dieser Skala. Und ich habe verschiedene Videos in der Vorbereitung angeschaut von irgendwelchen, sagen wir, YouTube-Stars, die dort vor der Kamera so eine Schote essen. Es gibt da, je nachdem wie die gezüchtet sind, Carolina Reaper ist offenbar so eine bekannte Schote mit 2,2 Millionen Schärfeeinheiten auf der Scoville-Skala. Und das gilt wirklich als zutiefst nicht empfehlenswert. Also da hat man dort die schärfste, also wirklich massive Nebenwirkungen noch. Also, das,
also nicht nur einen roten Kopf, mit noch andere Sachen.
Mit noch ganz andere Sachen,
andere Probleme.
Ja,
das schafft es ja sogar, die Schärfe schafft sogar ins Guinness Buch den Rekord, oder?
Genau. Also das Schärfste, was es gibt in dieser Welt, ist eigentlich das reine Capsaicin, wenn du die Kristalle nimmst. Das sind wir bei 16 Millionen auf dieser Skala und mehr geht zurzeit nicht. Vielleicht gibt es noch mal eine Steigerung. Und übrigens, das Capsaicin ist auch der Grund, warum Chili scharf ist. Also, nee, wie soll ich sagen? Curry.
Curry
ist ja eine Mischung zwischen Kurkuma und ganz vielen anderen Gewürzen. Aber die Schärfe kommt auch vom Chili oder Pepper und Chili.
Also, da kommt noch eine Anekdote hin, weil der Sen hat mal Peperoncini, also Chili-Öl machen und hat dann quasi das Öl so ein bisschen, ich denke, ich kann es nicht nur einfach drin schiessen, dann hat es ein bisschen erhitzt und dann die Chili schon drin. Hey, und ich war dort unten im Keller gewesen, und dann bin ich hochgekommen und jetzt hat den Schnuff abgestellt, von so viel Capsaicin in der Luft. Ja. Ich habe Atem noch bekommen, dann ist die Vivi noch sicher mega klein gewesen. Irgendwie habe ich gepackt ins Auto und bin zu meinen Eltern runtergesickert,
bis er gelüftet hat.
Ja. Genau, hey, das ist wirklich, hey, stell dem alles ab. Ja, das hätten wir noch jetzt vor, dass ich dann allein in dieser ganzen Chili-Scheisse
habe. Es gibt sogar vom Bundesamt für eine Risikobewertung, gibt's also eine Guideline, wie man mit Chili umgehen kann. Und das aufgrund von den vielen Wettbewerben, das ist ja wie so eine Challenge, wer kann die schärfere Schote essen. Und ja, es ist nicht immer empfehlenswert. Ja. Genau. Und was ich noch jetzt auch gemerkt habe in der Vorbereitung, die ganze Nomenklatur ist nicht einfach. In der Schweiz sagen wir Peperoni. Das ist in Deutschland eine Paprika, die das Gleiche gemeint ist.
Wo irgendwie so ein Score hat von was? Von 10 oder so?
Ja, 0 bis 10. Also Gemüse, Paprika hat einen Score von 10. Und dann haben wir aber Chili. Oder Cayenne-Pfeffer ist auch eine von diesen Schoten, die du verwenden kannst. Peperoncino in Italien. Es ist eigentlich immer die gleiche Pflanze.
Das ist das Capsicum. Also Gattung ist Capsicum. Ja, genau. Also Chili, Paprika, Pfeffer. Ja. Genau, das sind Nachtschattengewächse. Und die haben mehr oder weniger so Capsaicin drin. Und interessant finde ich, alle meinen, es sind Schoten, aber es sind eben sind scharfe Beere. Sind Beere. Und es gibt noch andere scharfe Stoffe im Ingwer, Meerrettich. Die haben dann so Senfölglykoside drin. Das ist einfach wie eine andere Verbindung und nicht Capsaicin.
Ja. Das wird niemals so scharf wie Capsaicin. Genau. Ja.
Also wenn man es jetzt nicht im Raum hat, sondern im Mund, das Capsaicin, was kann man machen,
dass es nicht so brennt? Nicht in den Augen oder in der Küche, sondern bereits im Mund.
Was gibt es da für Tipps?
Ja, also das Capsaicin löst sich eigentlich aus diesen Geschmacksknospen, wenn es fettig ist. Also Wasser dort sehr verteilen. Darum empfiehlt sich etwas zu trinken, das Fett drin hat, wie Milch oder ich kann Joghurt nehmen. Die Inder haben ja viel Joghurt so zu diesen scharfen Gerichten. Toastscheiben mit Mascarpone. Es hat einfach etwas Fettiges dabei haben.
Ja, und einfach ganz, ganz ein wichtiger Praxistipp für alle, die zuhören, oder Gina, weil wir wissen ja noch nicht genau, was sie dann am Schluss kocht. Also wenn man wirklich die Peperoncini, sage ich jetzt mal, tut schnetzeln oder hacken, es wäre wirklich empfehlenswert, auch wenn es nicht so sexy aussieht, wirklich Latexhandschuhe oder Abwäschhandschuhe zu tragen, weil ich habe es mehrmals erlebt, dass jemand zum Mittag das gehackt hat und ihr am Abend vor dem Schlafen die Kontaktlinsen rausnehmen. Das ist toll. Also das ist gar nicht lustig. Einfach alle Schleimhäute sind sehr, sehr empfindlich für Capsaicin.
Die Augen gehören dazu, aber natürlich die anderen Schleimhäute auch.
Darum sind Sexklappen im Latex.
Das ist zum Schutz.
Wegen der Schärfe. Schutz von Schärfe.
Hey, und nachher eine Frage an euch. Es gibt ja das Sprichwort, das ihr sicher kennt, ein ungarisches Sprichwort, das Land vom Gulasch und vom Paprika. Paprika brennt dreimal.
Hey,
ja, das kenne ich.
Ich kenne es nicht. Ich halte mich völlig. Nein.
Also nicht Paprika, sondern eben Chili. Ja. Oder ja. Ich esse es nie mehr. Es hat mich brennt im Mund, es hat mich auch brennt im Magen und es hat mich auch noch brennt, wo ich näher musste.
Kacken.
Genau. Ja. Also, Messi ist auch nicht.
Das hast du gesagt.
Ja, hast du die bürgerliche Begriffe wirklich.
Ja. Weite Sascha.
Ja. Also, es kann ein Hinweis auf Hämorrhoiden sein.
Nein,
aber es kann beim Bissl, also ich habe auch schon gehört, also bei Männern, wo die Austrittspforte ein bisschen länger ist, wo zwar ein Vorteil ist bei Blasenentzündung, dass weniger Bakterien aufkommen, aber beim Brunnen, es kann massiv brennen, auch beim Bissl, bei Männern. Also das kommt wieder raus, das Capsaicin, mit entsprechenden Auswirkungen. Janine, in der Apotheke, hast du dort auch scharfe Produkte?
Ich habe schon gehofft, du sagst etwas anderes. Nein. Nee. Produkt.
Scharfe Mitarbeiterin.
Ich wollte auf die scharfe Mitarbeiterin hinweisen.
Ja.
Ich habe die schönste Apotheke der Schweiz, das hast du gesagt. Ja. Nein, Capsaicin ist übrigens eben auch in so Wärmepflaster bei Verspannungen, Rückenschmerzen. Und Menschschmerzen sogar, ja. Die Schmerzrezeptoren werden wie übertönt und das gibt dann eigentlich, macht das Schmerzsignal wie zum Erliegen kommt. Ja. Und der Pfefferspray.
Ja, genau. Also ich muss euch noch sagen, bei Menschschmerzen habe ich jetzt noch nie gehört, dass man ein Capsaicin-Pflaster verwendet. Jetzt gibt es mehr die Pflaster, die wirklich warm werden. Weißt du, wie eine Bettflasche zum Umbinden.
Ja.
Also, man kann es vielleicht probieren. Also,
ja, stimmt, du hast recht.
Aber es kommt ein bisschen...
Ah, das ist nicht das gleiche Wärmepflaster,
nein, Capsaicin. Capsaicin tut wirklich in der Haut eine Hitze auslösen.
Durchblutung
anregen. Und das wird knallrot. Und das tut den Schmerz herunterdrücken.
Okay. Es gibt noch etwas, wenn man zum Beispiel eine Herpes-Zoster-Infektion hat, kann es extrem Nervenschmerzen geben. Und dort tut man auch so eine stark konzentrierte Capsaicin-Creme drauf, damit die Schmerzrezeptoren einfach Ruhe geben, weil sie sind so überreizt, dass sie einfach eben Ruhe geben.
Das also die können einfach nicht mehr.
Und so eine Creme, das macht man eben nicht einfach so hinten im Backoffice.
Dann habe ich auch noch etwas gynäkologisch, aber es kommt im anderen Fall. Ich habe schon einen.
Ja, das ist sehr gut. Hey, und eben der Pfefferspray, gibt es den noch in der Apotheke? Kann man den noch kaufen?
Ja, ich glaube schon. Ja, also kannst du einfach jetzt online. Es ist eben nicht mehr so empfohlen.
Es ist eben irgendwie ein bisschen komplizierter
geworden. Ja, komplizierter geworden. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt.
Also aber hast du mal in der Apotheke geschafft und hast mal ein Schäl gekauft zur Luststeigerung der Frau. Und ich weiss noch, damals, das war ja etwa vor 20 Jahren, hat dann mein Ex gesagt, hey, er will eine Party machen und das alles, das Schäl auf das WC-Papier.
Hey, ja.
Er hat eine Party so organisiert.
Capsaicin drin gehabt?
Er hat es nicht gemacht. Er
hat Capsaicin drin gehabt.
Es gibt auch, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, es gibt auch jetzt noch so erhitzende Gleitschills etc.
Also das ist meistens mit dem Capsaicin. Also wir aber ich würde keine Experiment empfehlen. Nein, das ist wirklich
Das Schleimhaut verbrennen.
Gut, aber eben, komm, wir kommen nochmal zurück zum Essen, weil die Zeit ist schon vorgeschritten. Gründe, warum man scharf isst. Was gibt's? Ich habe nicht so gerne scharf.
Also traditionellerweise macht man scharfes Essen in den heissen Ländern. Das hat sicher wegen der Haltbarkeit der Lebensmittel einen Grund, dass es desinfiziert. Und wie gesagt, es tut die Schmerzrezeptoren hemmen und dann wird Endorphin, also eine Art wie ein ein Glücksgefühl wird ausgelöst, so ein bisschen gechillt ist man da. Aber was sehr interessant ist, eben, je schärfer etwas ist, umso mehr tut das Hautporen auch im ganzen Körper öffnen. Es tut das Schwitzen fördern und das tut ja auch wieder, Schwitzen tut wieder die Haut abkühlen, so auch wieder in heissen Ländern. Und dann kann die Körpertemperatur gesenkt werden.
Genau, also ich empfehle ja bei mir in der Menopause-Sprechstunde, essen nicht scharf.
Ja.
Genau aus dem Grund, nicht, dass sie noch mehr schwitzen. Dass also Frauen vielleicht in Perimenopause oder Menopause vielleicht nicht ganz, weißt du, bei den drei Peperoncini das auf der Karte auswählen, glaubst
Hey, du, das ist jetzt alles für die Peperoncina so noch ein bisschen der Auftakt gewesen. Jetzt hat sie einfach gesagt, ja, wie komme ich jetzt zu dem Sinnesgenuss im Zusammenhang mit dem Essen? Schärfe ist vielleicht eben etwas. Und sie nimmt sich aus unserer Villa Margarita Bibliothek ein Buch und das empfehle ich wirklich sehr. Es ist von der grossen Spezialistin zu Aphrodisiaka, das ist Isabel Allende, die sonst ihre Wissenschaft nicht so sich hervortan hat, aber sie hat wirklich das Thema, welche Lebensmittel aphrodisierend wirken, das hat sie wirklich vertieft und wirklich ein paar von den Sachen, die jetzt kommen, ist wirklich von ihr. Sie hat gesagt, ich kann die Erotik nicht vom Essen trennen und ich sehe auch keinen Grund, warum ich es tun sollte. Im Gegenteil. Mhm. Und das hat die Gina überzeugt. Und ein gutes Beispiel, denke ich mir, wie willst du eigentlich Lust beschreiben? Wenn du Lust hast, sei es jetzt Lust auf etwas zu essen oder Lust auf mit jemandem zu schlafen zum Beispiel. Das ist eigentlich noch schwierig zu beschreiben. Und sie sagt dort, wenn du aus der Küche vielleicht vor dem Essen einen feinen Saug schmückst, dann bekommst du ja Lust auf das. Mhm. Und sie sagt, mit dem sexuellen Bedürfnis ist das ein bisschen ähnlich. Mhm. Und darum sagt sie, man kann das auch über das Essen indirekt wie
einleiten. Das ist wie das Vorspiel.
Und es ist schon bei einem Baby, das an der Brust trinkt, ich klammere, es muss nicht heissen, dass das nur über die Brust muss gehen, es kann mit dem Schöppeli gehen, das Eintauchen in den Duft von der Mutter zusammen mit dem Essen, das hinterlässt eine Spur in der Erinnerung.
Dort haben wir ja auch schon eine Folge gemacht mit der Schmusesauce.
Ja,
genau. Und bei der Frau ist es ja auch so, dass die Lust sehr abhängig ist, dass eben kein Stress vorhanden ist und so eine sinnliche Wahrnehmung kann natürlich den Stress auf die Seite schieben.
Ja. Wisst ihr eigentlich den Unterschied zwischen Erotik und Pornografie?
Also Erotik kann vielleicht noch ableiten von Eros, Liebe, was natürlich in Pornografie weit weg ist, vielleicht Liebe.
Ja.
Also sonst fällt mir gar nichts.
Ja, vielleicht auch mit der Schmerzgrenze, dass die vielleicht, ich weiß nicht, überschritten wird.
Ja, je nachdem, vielleicht liebt man das ja. Genau. Also die Isabelle Allende hat es natürlich wunderbar auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, Erotik, das ist die Federe und Pornografie ist das Bulle.
Das Bulle?
Ja. Ich glaube, das jetzt einfach so lassen stehen. Ja. Könnt noch ein bisschen darüber nachdenken. Gell? Bei Aphrodisiaka, das leitet sich von der Liebesgöttin Aphrodite ab und das tut eigentlich alle Nahrungsmittel umschreiben. Das können Gewürze sein, Pflanzenextrakt, Düfte, die eine anregende Wirkung auf das Liebesleben haben. Und übrigens, Völlerei und Fleischeslust sind eigentlich die beiden einzigen Todsünden. Über Todsünden machen wir ja mal noch eine Folge. Völlerei und Fleischeslust haben immerhin noch einen gewissen Stil. Das hat mir noch gefallen. Ja. Es gibt verschiedene Kategorien von Aphrodisiaka. Sehr häufig sind Kräuter, verbotene Kräuter mit ätherischen Öl drin. Also die ganzen Gewürze, die einen grossen Teil an der positiven Wirkung der mediterranen eine Küche haben. Also es ist nicht nur wegen dem Gemüse, sondern auch wegen den Gewürzen, die es drin hat, also die Kräuter.
Viel ätherische Öle.
Ja, genau. Also die ganzen spicy Sachen, die aus den Gewürzen rauskommen mit den ätherischen.
Red Hot Chili Peppers.
Ja, genau. Du bist der.
Spice Girls.
Spice Girls.
Ja, genau. Dann gibt es natürlich auch die brutalen Aphrodisiaka. Da geht es meistens bei den Frauen Kuhäuter, Schamteil vom Schaf, die lassen wir jetzt mal weg. Und wie immer wieder Hoden von irgendwelchen heißblütigen Tieren, irgendwie Stier, Löwenhoden, ist nie von einem Hamster. Also das zeigt schon ein bisschen, wie die Fantasie und die Symbolik eine grosse Rolle spielt.
Bulleone, nein.
Aber das Horn vom Nashorn, das ist ja auch Symbolik nicht zu übertreffen, was zum Aussterben von der ganzen Population geführt hat, fast. Also in verschiedenen Kulturen hat es auch eine andere Bedeutung, aber eigentlich immer geht es um etwas, wo diese Form hat. Die Frage ist, wie das auf das weibliche Geschlecht so wirken soll, so ein Horn. Also das ist dort viel weniger ausgeprägt. Eier kommen sehr häufig vor. Ich denke, das beste Beispiel ist Tiramisu. Wisst ihr, was das heisst?
Tiramisu.
Zieh mich hoch. Ja, genau. Oder ziehen hoch. Ja. Also das ist wie eigentlich ja, das ist nicht nur ein Stärkungsmittel für die Nerven, aber sehr häufig tut man es halt allgemein als Stärkungsmittel. Omeletten sind sehr aphrodisisch. Zabayone, also ein Eierschaum, ihr müsst den mal anschauen, dann wisst ihr, welche Wirkung der könnte haben. Ich dann noch das Bild
her. Es geht auch ums Eiweiß, alles mit Eiweiß. Eier, Eiweiß. Ja. Oder auch mit Meeresfrüchten, haben wir auch
genau,
schon sagen.
Ja, genau. Und natürlich Gemüse und Früchte, also die vegetarische Aphrodisiaka. Und dort geht es dann vor allem um die Form. Wir reden dort vor allem von Auberginen natürlich, wo man ein Ratatouille daraus machen kann.
Gurken.
Gurken. Dort ist man nichts Aphrodisisches drin gefunden, außer die Form, wo es ist. Pfirsich, wo die Form von einer schöne Brust können haben.
Artischocken.
Grapefruit, wenn es auf der, ja, genau, eine bittere Vagina. Artischocken, da könnte man lange darüber reden, wie das noch den Geschmack verändert. Aber die Form ist dort natürlich am weiblichen Geschlechtsteil, könnte man fast sagen, nachempfunden.
Oder gewisse,
ja.
So eine zähe Horde.
Wieder Hack.
Ich habe Borsten.
Es gibt doch noch die Vagina Dentata, die beißt. Ja,
dann lieber ein Knackungsrüebli.
Ja, genau. Und jetzt, und wenn wir wieder zu unserer Schärfe kommen, zu unserem Chili oder Peperoncino oder was immer, das bringt so ein bisschen die wilde Komponente in exotische Gerichte rein. Also der Mund setzt die Flammen und die Fantasie, wie geht natürlich auch die Flammen auf. Und das regt den Appetit an, auf was auch immer. Dann gibt es noch Trüffel, wie du vorhin gesagt hast, die natürlich vom Duft her absolut eindeutig ist. Teil lieben es, Teil hassen es. Kann sehr aphrodisierend
wirken. Maskulin,
ja. Je nachdem. Die Teezeremonie, wo aber die Zeremonie wichtiger ist als der Tee selber. Also das Ganze drum und dran passt natürlich auch zu dieser Folge. Oder Schokolade, Kakao etc.
Wir haben ja vorher, du hast schon in der Einleitung gesagt, unsere Gina will gerne einen Zaubertrank wippen. Falbala bei Asterix und Obelix. Mhm. Was gibt es da?
Ja, da gibt es natürlich die spanische Fleuge, die häufig in der Apotheke früher noch abgegeben wurde. Jochimbin, Kokain wird dort zum Teil in Tränken verwendet. Kiff, also Marihuana, Wespennäste, Fledermauskot, Nashornpulver, wie wir vorhin schon hatten. Das ist endlos. Ja.
Gut, aber so die Pflanzensachen, die sind ja nicht unbedingt so auf wissenschaftliche Basis gestützt, also nicht evidence-based,
wie ich gerne sage. Nicht doppelblind testet.
Genau, nicht doppelblind.
Nein, das ist eine Praxisstudie.
Endlich magisch, oder? Ja. Aber es gibt ja auch solche Sachen, die wirklich geprüft sind, also richtige Medikamente, die die Lust können steigern können.
Ja, das ist natürlich das Viagra, die kleine blaue Tablette, das bekannteste. Da gibt es neuere Formen, die noch länger wirken, wie der Weekend Pill.
Kleine blaue Tablette und einen grossen roten Kopf.
Ja, der rote Kopf. Grosser Schwanz und der rote Kopf.
Hey, das habe ich
so
noch nie gehört.
Ja.
Es gibt den roten Bäckchen.
Ja, bei der Frau gibt es ja nichts so Vergleichbares. Ausser, ich verschiebe manchmal ein bisschen Maca.
Ja, Dihydroepiandrosteron, das ist eine Hormonvorstufe. Oder Testosteron, das kann man auch vaginal anfügen. Das sind so die schulmedizinischen Sachen. Aber es ist so, das Viagra bei der Frau ist getestet worden. Wir weiss es eigentlich nicht so genau. Es tut sicher durch Blutung anregen.
Und Isabelle Allende, die weiss es eigentlich sehr gut. Die hat es genau analysiert. Sie sagt, bei den Männern ist das Visuelle viel stärker. Sie gehen bei den Affen zu beobachten. Bei den Frauen, die haben einfach einen ausgeprägteren Sinn für das Lächerliche und die Sinnlichkeit. Und das ist jetzt eigentlich dort, wo ich darauf raus will. Das sei nicht an Sehnerv gekoppelt, sondern an die Einbildungskraft und an den Gehörnerv. Also der G-Punkt sollte auf gar keinen Fall zwischen den Beinen gesucht werden, sondern zwischen den Ohren.
Also suchen sowieso den G-Punkt nicht, weil da gibt es eigentlich,
wenn sie nicht sehen kann. Es gibt Klitoris, aber
genau.
Genau. Aber das ist auch noch so, dass die ewige Diskussion mit dem Licht an oder Licht ab, also der Mann, der gerne das Licht hat, wegen dem Visuellen und die Frau, die vielleicht das, was sie sieht, eher auch mal lächerlich findet. Oder?
Ja, es hat ja eine gewisse Banalität, wenn man es jetzt mal so würde zusammenfassen. Aber man kann auch in die ganze Geschichte eine gewisse Poesie reinbringen, vielleicht fast ein bisschen wie eine Reise. Und da machen wir jetzt zum Abschluss noch eine kleine Weltreise, also in Frankreich, dort wird zum Teil wirklich mit Bedacht und fast religiöser Dankbarkeit gegessen, also die ganzen Regeln etc. und auch die Etikette spielt dort eine grosse Rolle und das kann durchaus erregend sein. In Amerika, in den USA, hat es so unübersetzbare Wörter wie Snack oder Quickie. Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht Zufall, dass das so der ähnlich Hotdog. Und auch der Hotdog. Also das ist wirklich, also man kann wie sagen, es gibt sehr wenig aphrodisisch wirkende Wörter im Amerikanischen, wo man jetzt hier gefunden hat.
Also Hotdog in Italien viel mehr.
In Italien, das haben wir vorhin schon gehabt, das Tiramisu. Ja, genau. Spaghetti alla puttanesca.
Gozze.
Olio d'oliva extra vergine. Super jungfräuliches Olivenöl. Mhm. In Apulia Viagra del Salento, der Peperoncino. Dort, also die verkaufen die Schärfe als Viagra, als natürliches Viagra. Es gibt sogar eine Accademia del Peperoncino. Das kann es auch nur in Italien geben, so solche Sachen. Mhm. Und natürlich Il Fico, also das ist die Feige, und La Fica, das weibliche Geschlechtsorgan. Und da werden wir schon fast wieder beim Anfang, wo wir mit der Fige haben angefangen. Wir können wie sagen, die Lust setzt bei der Gina dort ein, wo auch Leichtigkeit ist, nicht zu viel Gewicht. Und das heisst, es müssen bei der aphrodisischen Küche müssen es Gerichte sein, die schnell fertig sind. Mhm. Also Omelette ist ganz fantastisch, weil man dann Zeit hat, für zum Wesentlichen zu kommen. Und das Gericht muss einen anregenden Namen haben. Das ist das Allerwichtigste für die
Fantasie. Wie sie Podcast-Folgen.
Ja, die sind auf eine Art aphrodisierend. Ja.
Genau.
Also, und dort ist zum Beispiel das Rezept von einer Versöhnungssuppe oder einer Novizinnenbause, Omelette von der Zarin. Also ihr müsst unbedingt das Buch lesen, habt ihr die alle drin. Gina nimmt sich vor, ein Jahr lang zu experimentieren und sich vielleicht dabei ab und zu sogar in die Küche zu schauen. Und das heisst ja etwas bei ihr.
Ja, also Stress beim Kochen ist ein Lustkiller, aber die Lust kommt beim Essen und die Lust auf Sex kommt beim Sex. Und was machen wir jetzt für ein Rezept für Peperoncino?
Genau, ich habe jetzt als Vorspeis die frivolen Pflaumen gewählt. Nachher der Artischockenseufzer, einfach für das wir die Artischocken noch drin haben. Und dann gleich, wir wissen nicht genau, wie ihr Freund tickt, wir haben dort Zucchini Siffredi. Mit der Artischocke des Scheichs.
Du weißt, der Friedi, oder? Ja. Nein, das gibt doch den Rocco Siffredi. Der ganz berühmte Pornostar, den kennt sogar
ich. Ja, stimmt. Den Rocco habe ich gewusst, aber Siffredi habe ich nicht gewusst.
Das ist eben ein bisschen raffiniert. Das ist, und zum Dessert Venusschaum.
Sehr das ist, vaginales Essen.
Ja, eben, es soll sie anregen und auch ihn anregen. Ich würde sagen, sie soll weiterfahren mit ihrem Mikronährstoff für den Geschmackssinn weiter zu stärken. Das ist Zinkgluconat, Q10, Vitamin D, Vitamin C.
Hochdosiert.
Hochdosiert. Müssen wir noch den Hormonstatus testen bei der Gina mit 38?
Nein, das ist, kann man nicht durch Hormon sagen, ist man sinnlich oder nicht.
Ja. Nur lustvoll oder nicht.
Ja, genau. Und wenn es die Müdigkeit wieder käme, es gibt nichts schneller wirkendes als einen schönen Mix aus Aminosäuren, aber das wisst ihr sicher schon, wenn ihr treue Zuhörerinnen seid, mit viel L-Arginin drin. Und Gina hat entdeckt, dass ihr wahnsinnig gefällt, wenn ihr den Freund beim Einschlafen Vorwörter von Kochbüchern vorliest.
Dann kann sie selber essen.
Ja. Nein, also das ist... und dazu hören sie... Vom Ravel, der Bolero, den ihr da im Hintergrund schon gehört, das ist ja die Vertonung von einem Orgasmus, oder von einem Akt. Und ich würde sagen, jetzt lasse ich das noch ein bisschen spielen.
Und das sagen wir verabschieden uns mal.
Tschüss, vor dem Akt.
Ja, genau.
Vor Ende des Akts.
Wir gehen zu dritt essen.
Gehen wir ins Bolero essen.
Genau. Und wenn ihr findet, dass das ein bisschen Musik ist. Musik, was? Im Bolero gegessen?
Im Bolero, ja.
Mit
ja.
dem Bolero, nein.
Hey, hinterlässt uns noch eine Rezension auf unserem Podcast, auf unserer Plattform.
Könnt auch auf unseren Spendenknopf drücken.
Ja, super.
Oder könnt auch unsere Folgen den ganzen Sommer lang hören, auf der Hängematte, im Wiegestuhl.
Ganz sinnlich.
Hey, schöne Zeit. Bis
bald. Einen schönen Sommer. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.